Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Mein Name ist Kerstin Rothart, ich bin Reiseredakteurin bei Outdoor und ich habe heute die Rebecca von den Dachzeltnomaden zu Gast. Das ist laut Eigendefinition eine Community-begeisterter Dachzeltschläfer. Und die Rebecca wird mir alles Mögliche über das Leben im Dachzelt hoffentlich verraten können. Also jedenfalls werde ich sie scharf dazu befragen, wie immer. Hallo Rebecca, schön, dass du dabei bist.
Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
Und ich würde auf eure Community und Seite einfach in den Shownotes auch verweisen, damit man das einfach nochmal nachgucken kann und euch auch finden kann.
Ja, gerne. Da findet man auf jeden Fall alles über das Thema Dachzelt.
Das ist gut zu wissen, dass man eine zentrale Adresse hat. Super. Also ich gebe die einfach an und dann, genau. Ich möchte mit einer leicht provokanten Frage starten, nämlich, ist es nicht wahnsinnig gefährlich, in einem Zelt auf einem Autodach zu schlafen?
Och, ist wahrscheinlich Definitionsfrage, gell? Also ich bin 3 Jahre allein unterwegs gewesen mit Auto und Dachzelt Vollzeit und jetzt seit 2 Jahren mit Kastenwagen und Dachzelt und hatte nie irgendwelche großartigen Probleme. Also ich hatte einmal eine unangenehme Situation, aber der Typ wollte, glaube ich, auch nur einen Wein trinken. So. Und als ich dann gefahren bin, war auch gut. Also okay. Klar, es kann immer was passieren, aber ich meine, es kann halt auch in einem Wohnmobil auf einer Autobahnraststätte Gas eingeleitet werden. So, ja. Keine Ahnung. Also ja. Weißt du, ich denke, wenn man da ein bisschen vorsichtig ist und ein bisschen besonnen bei der Stellplatzwahl, egal ob jetzt Campingplatz oder beim Freistehen, ist es, denke ich, kein Problem. Oder weiß ich aus Erfahrung, bei mir ist kein Problem, aber natürlich kann immer was passieren.
Ich muss sagen, ich habe jetzt gar nicht so an die kriminellen Energien gedacht, die manche Leute entwickeln können, sondern schlicht an Befestigungsfehler. Man vergisst, dass man im Dachzelt ist, fällt von oben runter und macht starke Böen von der Seite, die einen so durchbeuteln, dass es gar nicht geht. Also es waren eher so Dachzelt-spezifischere Gefahren, an die ich jetzt gedacht hätte. Aber magst du dazu was sagen? Gibt es da irgendwas, wo man vielleicht auch drauf achten muss oder bedenken muss?
Also wenn man jetzt ein Dachzelt nicht fachgerecht befestigt oder auch nicht regelmäßig kontrolliert, dann kann das auch mal irgendwie runtersegeln. Das ist auch schon passiert, dass es auf der Autobahn mal runterfliegt oder so. Also ist nicht die Regel.
Aber beim Schlafen nicht unbedingt.
Nee, beim Schlafen nicht.
Wenn man sich doof umdreht und hat das nicht ordentlich fest.
Auf gar keinen Fall. Also es ist ganz normal festgemacht wie eine Dachbox auch. Also mit mindestens 4 Befestigungspunkten an 2 Dachträgern mindestens. Also da, wie gesagt, wenn die Schrauben lose wären, würde man trotzdem dann noch safe drauf liegen, weil man tut sich ja jetzt nicht so hin und her wälzen, dass dann irgendwie da so ein 100-Kilo-Dachzelt vom Dach fallen kann. Also man kann von der Leiter fallen, das ist auch schon einem passiert, gerade wenn man vielleicht einen über den Tee getrunken hat oder dann nachts nochmal pinkeln war. So. Aber ich meine, es gibt ja auch Stirnlampen oder man gewöhnt sich auch dran, rauf und runter zu klettern. Also.
Ja, und windempfindlich, weil manche Autos sind ja per se schon mal windempfindlicher. Und ich denke mir, wenn da noch ein Aufbau drauf ist, das macht dem Dachzelt normalerweise auch nichts aus.
Also während der Fahrt merkt man es schon, dass es dann, je nachdem auch, was für ein Dachzelt man hat. Also wenn man jetzt ein kleines Auto und ein relativ großes Hartschalendachzelt hat, dann kann das auch schon mal flattern vorne und dann kann das auch in dem Fahrverhalten sich verändern. Aber beim Schlafen merkt man es hauptsächlich wegen der Lautstärke. Also wenn jetzt Wind ist, dann schläft man halt auch nicht gut, weil alles wackelt. Ich meine, es ist halt ein Zelt. Gell? Ja. Also es ist stabiler irgendwie als ein Bodenzelt. Manche haben ja auch wirklich Konstrukte drumherum und noch eine Schale oben drauf und so. Und man kann auch bei Wind schlafen und es geht auch bis Windstärke 5, 6, 7 irgendwie. Macht halt nur keinen Spaß mehr dann.
Mhm. Und ja gut, und das Auto wackelt ja auch noch, weil das ja auch in der Regel gefedert ist. Ne?
Und ab einer gewissen Windstärke wird auch eher empfohlen, das Dachzelt zuzuklappen, weil es halt dann auch kaputt gehen kann. Aber ist nicht so, als ob es jetzt irgendwie dann den Menschen auch erschlagen würde. Also ich glaube, da muss schon sehr viel passieren, bis da wirklich dann auch eine Gefahr besteht. Die Gefahr ist dann eher, dass das Dachzelt kaputt geht, denke ich.
Okay, ja, ich sehe schon, die größte Gefahr ist, dass man einfach schlicht vergessen hat, dass man im Dachzelt ist und da munter rausmarschiert, eben auf dem nächtlichen Klogang und einfach vergessen hat, oh, da kommt noch eine Leiter. Na gut.
Ungefähr so, ja. Oder dass man mit Dachzelt in die Tiefgarage fährt. Das ist natürlich auch noch Gefahr.
Das ist natürlich auch schick. wie genau definiert man denn eigentlich Dachzelt? Was ist ein Dachzelt?
Also ein Dachzelt ist, was der Name eigentlich schon sagt, ein Zelt auf dem Dach. Also in der Regel auf dem Autodach.
Schlicht.
Genau, also in der Regel auf dem Autodach. Es gibt auch andere Konstruktionen, wie zum Beispiel auf dem Anhänger oder auch auf fest installierten Möglichkeiten, zum Beispiel auf einem Hühnerhaus obendrauf noch ein Dachzelt. Da kann man daraus irgendwie eine Unterkunft machen mit samt Schlafzimmer oben auf dem Dach. So gibt es zum Beispiel auch im Dachzeltdorf bei uns. Also man kann auf jedem Dach quasi ein Dachzelt montieren. Ich habe mal zum Geburtstag geschenkt bekommen, da haben die mein Dachzelt vom Auto mit dem Kran runtergeholt und auf dem Hausdach oben drauf gestellt.
Oh, fantastisch.
Und da habe ich dann auf dem Hausdach, also es war ein Flachdach, auf dem Hausdach oben geschlafen. Also das, die Möglichkeiten sind da wirklich unbegrenzt. Aber im Prinzip ist ein Dachzelt eben eine fest installierte Schlafunterkunft auf ein Autodach. So kannst du dir das vorstellen.
Also, und wir brauchen wahrscheinlich einen möglichst flachen Untergrund, wo man das eben drauf installieren kann.
Es kommt auf jeden Fall auf Dachträger, also die brauchst du auf jeden Fall. Die werden entweder in die Reling eingeklickt oder eben auch können auch um die Karosserie herumgreifen. So, also man braucht auf jeden Fall Dachträger, ohne das geht's nicht.
Ja.
Und da kommen dann eben die Dachzelte drauf. Also es gibt dann auch unterschiedliche Typen. Es gibt Klappdachzelte, die klappen so zur Seite auf. Mhm. Die sehen auch so ein bisschen mehr aus wie ein Zelt. Es gibt Hartschalendachzelte, die klappen nach oben auf in der Regel, aber überragen nicht das Autodach. Und es gibt noch Hybriddachzelte, die klappen auch zur Seite auf und sind aber im zusammengeklappten Zustand in einer harten Schale. Also es sind so die drei Typen, die es gibt. Und da ist dann immer eine Matratze drin. Und dann Bettzeug kann man mit reinnehmen und in den meisten auch drin liegen lassen und dann kann man da gemütlich schlafen.
Hat man da denn normalerweise, ist immer, wenn man zu zweit da oben liegt, hat man auch noch ein bisschen Platz um sich rum für Taschen, Gepäck, keine Ahnung.
Ja,
auf jeden Fall. Wenn man noch Filmchen gucken will oder so, das passt normalerweise.
Auf jeden Fall. Also es gibt in allen Dachzelten, die ich bisher gesehen habe, gibt es auch Taschen an der Seite oder an der Decke, also wo man dann noch irgendwie was reinstecken kann, irgendwie so ein Handy, ein Tablet oder auch mal eine Lampe oder sowas. Und die meisten Dachzelte haben auch noch Möglichkeiten, dann eine Kiste für Schuhe oder so hinzustellen, wenn man die dreckigen Dinger nicht irgendwo ins Bett legen mag. Oder halt unten oder oben oder rechts oder links irgendwo einen Platz, wo man noch irgendwie Klamotten oder sonst irgendwas hinlegen kann dann für die Nacht.
Und die meisten, also sie sind so regendicht wie gewöhnliche Zelte auch.
Ja, ich glaube, also meine Erfahrung sagt, dass das Problem mit Feuchtigkeit eher von innen kommt als von außen.
Aha.
Also von dem, was der Mensch halt ausschwitzt oder ausatmet. Ja. Also dass man halt, gerade es gibt auch bei vielen Dachzelten noch Thermohauben, die du quasi von außen drüber machst, damit die Wärme drin bleibt. Aber sobald du halt das Ganze dicht machst, also es ist dann halt meistens eine Plastikbeschichtung, sobald du halt diese Thermohaube drüber machst, hast du halt drin von dir selbst mehr Feuchtigkeit. Mhm. Ist ein bisschen so wie eine Regenhose. Wenn du eine Regenhose anziehst, wirst du von außen zwar nicht feucht, aber du schwitzt halt von innen. So, also so kannst du dir überlegen, was du lieber möchtest.
Und sind die denn nach unten etwas isoliert? Also du hast ja unten wahrscheinlich auch eine ziemlich harte Konstruktion, hast schon gesagt, eine Matratze. Ich stelle mir vor, ihr Hardcore-Dachzelter seid ja auch im Winter wahrscheinlich draußen. Und oft ist ja so, dass von unten dann die Kälte einen angreift beim Zelten.
Das stimmt, das ist am Boden auch wirklich eine Thematik. Also abgesehen von Ungeziefer, was man im Dachzelt nicht oder nur wenig hat, ist ist auch die Kälte-Thematik eine bessere, würde ich sagen. Also die meisten Dachzelte haben eine Isolierung in sich selbst drin. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das für ein Material ganz genau ist. Auf jeden Fall oft eine Wabenkonstruktion, die halt dann durch die Luft auch nochmal isoliert, denke ich, aber es ist auf jeden Fall ein harter Boden, der 2, 3, 4, 5 Zentimeter dick ist, also je nachdem, was für ein Dachzelt man hat. Und dadurch hat man schon eine ganz gute Isolation. Und manche legen dann auch noch eine Styroporschicht rein oder irgendetwas oder auch so eine Silberdecke oder sowas. Mhm. Also irgendwas, was halt von unten, also unter der Matratze dann auch noch mal dämmt. Aber von unten fand ich die Kälte eigentlich bisher nicht problematisch und ich hatte keine Dämmung zusätzlich drin.
Ja. Okay. Ja, das klingt doch schon mal ganz gut. Jetzt würde es mich noch interessieren, was macht denn für dich den Reiz des Dachzelts aus? Weil du könntest ja auch einfach im Womo unterwegs sein, im umgebauten Van. Was ist so schön am Dachzelt?
Also ich bin ja tatsächlich mittlerweile im umgebauten Van unterwegs, aber ich habe ein Dachzelt oben drauf.
Ja.
Und wenn wir das mal
benutzen... Also könntest du drauf verzichten, da könntest du sagen, ich habe jetzt mal meinen Kasten. Ja. Ne?
Also es ist tatsächlich so, wenn wir leben ja jetzt Vollzeit im Auto und wir arbeiten auch fast täglich und dann ist es schon einfacher, wenn man einfach nur im Van ins Bett fallen kann. So, das machen wir dann auch meistens. Aber nach wie vor ist es so, wenn wir mal im Dachzelt schlafen, dann ist es halt wie Urlaub. Also es ist, mein Freund sagt immer, er braucht viel weniger Schlaf da oben. So. Und es ist halt, also was für mich ausmacht, ist wirklich die Luft. Also du bist halt draußen. Du hast eine frische Luft, du hast oft auch eine kalte Luft. Das finde ich aber auch völlig okay. Also die Kälte stört mich auch gar nicht. Und du bist halt einfach draußen.
Du hörst also auch die Vögel wahrscheinlich mehr als jetzt, wenn
genau,
du im Auto
stehst. Das ist für mich wirklich der große Vorteil. Hat natürlich auch den Nachteil, dass du dann halt auch alles andere hörst. Also auch nicht nur die Vögel, sondern auch jedes Auto, was vorbeifährt oder jeder Passant, der vorbeiläuft und sagt, auch ob da hier oben jemand schläft. Aber ich mag wirklich das gerne halt draußen sein, die Luft zu haben, abends mal in die Sterne rauszugucken und dann Sonnenuntergang, Sonnenaufgang. Also diese klassischen romantischen Dinge, die man halt so draußen sein hat, das mag ich halt sehr gerne. Und wenn wir im Dachzelt schlafen, dann suchen wir uns auch meistens Plätze, die halt wirklich sehr ruhig sind und da hat man dann auch mehr von der Natur dann,
als wenn man in so einem Kasten rumliegt. Du hast denke ich, auch nochmal eine andere Aussicht, als wenn du natürlich im normalen Zelt die Zelttür aufmachst und definitiv. Also irgendwie steht man da oder sitzt oder schläft, wie auch immer mal ja über den Dingen so ein bisschen.
Ja,
oder?
Auf jeden
das
Fall.
Ist auch wie ein Ausguck.
Gerade jetzt auf dem Kastenwagen irgendwie auf 2 Meter Eppes ist natürlich auch nochmal ein ganz anderer Ausblick als auf einem PKW. Aber auch ein PKW ist schon, du bist halt einfach oben. Also es ist ein anderer Blick auf jeden Fall.
Ist es dann problematisch, wenn ich jetzt im Dachzelt übernachtet habe und es hat stark geregnet und ich muss das ja eigentlich wieder zuklappen, einklappen, verstauen in Plastikbox, sei es jetzt seitlich oder so zum Hochklappen, mit irgendwie Gammel oder Staunässe?
Also es kommt darauf an, wenn man jetzt wirklich viel unterwegs ist, so wie jetzt ich zum Beispiel und das Ding jeden Tag benutzt, dann ist es eigentlich relativ wurscht. Also wenn du aber dann jetzt zum Beispiel am Ende deines Urlaubs das Dachzelt nass zusammenklappst, dann musst du es natürlich schon zum Trocknen nochmal aufmachen. Mhm. Kommt allerdings ganz darauf an, was für einen Stoff man hat. Also es gibt Dachzelte, die komplett aus Plastikgewebe, sage ich jetzt mal, bestehen, also die halt eine PVU-Beschichtung haben und wo das Thema Schimmel nicht so groß geschrieben wird, als wenn jetzt Dachzelte, die eine Baumwollmischgewebe haben. Mhm. Und es gibt auch eine Dachzeltmarke, die ich kenne, oder zwei, die reine Baumwolle haben. Da musst du halt wirklich mehr drauf aufpassen, dass du wirklich Luft dran kommt. Also wenn es nass ist, am nächsten Tag nochmal aufmachen und wirklich durchtrocknen lassen, sonst hast du am Ende des Winters dann den Schimmel und Stock da drin.
Kann ich das denn trennen, den Stoff? Kann man das irgendwie aufzippen oder so? Weil das wäre ja auch ganz praktisch, wenn ich sage, naja gut, die Box kann ich nass auswischen, den Rest nehme ich dann doch mit in meine 2-Zimmer-Innenstadtwohnung und hängst dann eine Weile ins Bad oder so.
Also es gibt Dachzelte, wo es das gibt, aber die meisten haben das nicht und die meisten haben die Möglichkeit nicht. Genau. Okay. Aber es ist auch gar kein Thema, weil in der Regel kannst du es irgendwie nochmal für 2-3 Stunden aufklappen und dann ist es auch gut. Und das kannst du auch auf einem überdachten IKEA-Parkplatz machen oder sonst wo. Mhm. Also wenn man sich traut, so von der Außenwirkung her, wenn da auf einmal irgendwie ein aufgeklapptes Dachzelt ist, dann kann man das eigentlich überall, wie gesagt, auch Metro oder sowas haben ja oft überdachte Dinger und also wenn man jetzt zu Hause nicht die Möglichkeit hat, es nochmal zu trocknen, meine ich, dann kann man das durchaus so dann machen.
Okay, ja, das klingt ja dann doch unkomplizierter, als ich mir das jetzt so vorgestellt hätte. Wo ist es denn sinnvoll und wo gar nicht, mit dem Dachzelt zu operieren? Kannst du dir Situationen vorstellen, wo du sagst, boah, also da macht Dachzelt nur wirklich gar keinen Sinn?
Naja, also das Thema hatten wir schon irgendwie, wenn es halt laut ist. Also ich habe auch schon in Frankfurt in der Innenstadt übernachtet oder in Hamburg oder in Berlin. Also es geht, aber es ist halt einfach laut. Also ich meine, man ist halt draußen so. Also die Isolierung, die Lärmisolierung ist eine Zeltwand, also nicht viel. Und halt, was Gewitter angeht, ist, denke ich, nicht sinnvoll. Also ich meine, wir wissen ja alle, feieradeischer Käfig im Auto ist cool, aber im Dachzelt hast du das halt nicht, beziehungsweise in den meisten nicht. Ich habe jetzt auch schon eins gesehen, wo das zumindest nachgeahmt wird. Also das ist halt eine
Metall... Quasi interner Blitzableiter.
Genau, also das ist halt eine Metallschicht irgendwie oder eine Metallstrebe drumherum gebaut wurde. Es ist auch nicht so sicher wie im Auto dann, aber es ist zumindest, die Idee ist zumindest schon mal da. Und wobei bei Gewitter muss ich auch sagen, dass, also ich habe jetzt in 3 Jahren Vollzeit Dachzelt einmal oder zweimal gehabt, wo ich wirklich mal für eine halbe Stunde ins Auto musste und dann bin ich wieder hoch, weil das Gewitter ist ja lange da, aber nur ganz kurz über dir. So.
Ja, aber da ist man schon sehr exponiert. Also stelle ich mir auch unheimlich vor, wenn man dann so vielleicht
auch
ein bisschen erhöht geparkt hat und dann noch oben drauf sitzt und dann kommt wirklich so in Alpen oder im Mittelgebirge kommt so eine Gewitterfront an. Also
ja, voll geil. Es ist so geil, wenn es richtig wackelt.
Aha. Ich sehe schon, du hast da Spaß, wo es bei den anderen ganz schnell aufhört, womöglich.
Ich mag Gewitter, ja.
Okay.
Ja, aber ansonsten.
Also super strenge Winter eventuell, ne? Also ich denke, irgendwann kommt auch Isolierung und alles vielleicht doch an die Grenzen, wo man sagt, naja, bei minus 20 Grad ist eine Nacht mal ganz spaßig, aber dann wird es doch vielleicht zu streng, oder?
Ja, minus 20 würde ich jetzt auch nicht unbedingt machen. Also ich bin schon winterfest und ich mag auch den Winter und ich mag auch im Winter draußen schlafen, aber so meine Schmerzgrenze ohne Heizung ist dann so bei minus 10 Grad. Und ja. Also es gibt bestimmt auch super Schlafsäcke, die ich aber nicht habe und auch nicht mag. Und ich schlafe mit so einer ganz normalen Bettdecke wie in einem Haus auch. Oder mit mehreren dann natürlich irgendwie Zwiebelprinzip auch, aber unter minus 10 ist es, finde ich, auch vom Atmen her nicht mehr so entspannt. Okay. Und aber es gibt ja auch Heizung für Dachzelle, wenn man das möchte. Also man kann auch mit einer Diesel-Luftstandheizung oder sowas arbeiten. Von daher, es geht auch kälter, aber ist halt die Frage, ob man das möchte, weil die, ja, ist halt dann halt auch kalt, gell? Ist halt auch tagsüber kalt. Du hast ja nicht großartigen Wohnraum in einem Dachzelt-Pkw, also in einem Bus, Van oder Wohnmobil hast du ja viel mehr Möglichkeiten, dich innen drin aufzuhalten. Und wenn du wirklich mit Pkw und Dachzelt unterwegs bist, dann bist du halt auch tagsüber draußen. Das ist dann eher das Problem als die Nacht. Denke ich.
Und bei großer Hitze, gut, wenn du eine Sommernacht hast, dann ist es ja vielleicht eher noch so, dass es wieder runterkühlt, ne? Genau. Wenn man das ein bisschen mit der Lüftung geschickt operiert. Also die haben ja bestimmt auch Mesh-Einsätze und alles mögliche, wie einfach Zelte das auch haben, sodass man es auch ordentlich belüften kann.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist halt so warm wie draußen, also egal ob jetzt heiß oder kalt, aber ich vergleiche es immer gern mit einer Dachgeschosswohnung, also kriegt die mal wieder runtergekühlt bei 30 Grad und ein Dachzelt ist halt dann, wenn du halt ins Bett gehst, dann auch so kalt wie draußen. Also auch halt in der Nacht, es können immer noch 23 Grad sein, aber in der Dachgeschosswohnung kriegst du es nicht so schnell auf 23 Grad runter.
Stimmt.
So, also ist eigentlich echt angenehm.
Jetzt hatten wir schon das Thema, dass du im Dachzelt auch wirklich lebst seit einiger Zeit. Gibt es denn viele Dauerdachzelter? Es gibt ja die typischen Dauercamper, gibt es auch Dauerdachzelter?
Es gibt mehr, als man denkt. Also ich könnte jetzt, glaube ich, schon allein wahrscheinlich 15 irgendwie aufzählen, aber und die, also die ich jetzt kenne, die wirklich das auch dauerhaft machen. Es gibt aber auch sehr viele, die das nur zeitweise machen, also irgendwie für ein paar Monate oder wirklich dann für Sabbaticals wegfahren mit Dachzelt oder so. Also, aber die allermeisten sind dann die Urlaubscamper und das ist ja auch gut so, weil es kann ja nicht jeder Dauercamper sein.
Was muss ich denn für ein gutes Dachzelt so hinlegen? Hast du da irgendwie so eine Richtwert?
Es ist wieder ganz unterschiedlich, was man halt haben möchte. Also es fängt irgendwie bei wahrscheinlich mittlerweile 800, 900 Euro an für ein Klappdachzelt, was zu gebrauchen ist, so sag ich mal. Also die sind von der Qualität auch okay. Die meisten kommen sowieso irgendwie aus ähnlichen Fabriken in China. Man kann aber auch für ein gutes, in Deutschland hergestelltes Dachzelt 6, 7, 8.000 Euro hinlegen, wenn man möchte. Also da sind dann auch der Fantasie keine Grenzen gesetzt, sag ich mal.
Da muss man schon entschlossen sein, ich will Dachzelter werden und dann lohnt es sich ja vielleicht auch so viel auszugeben.
Aber ist halt auch wirklich die Frage, also was möchte man für ein Produkt, was möchte man für eine Qualität, von wo möchte man es? Möchte man ein China-Produkt oder möchte man ein Europa- oder in Deutschland gefertigtes Produkt? Das ist halt auch immer eine Frage. Möchte man ein Thema Nachhaltigkeit mit bedenken? Welche Dachzeltart möchte man überhaupt? Also ein Klappdachzelt ist in der Regel günstiger als ein Hartschalendachzelt und ein Hartschalendachzelt ist günstiger als ein Hybriddachzelt. So, also das sind so die Ranges, sag ich mal.
Sagst du nochmal genau, was jetzt ist? Klappdachzelt hatten wir schon ein paar Mal, dass man die zur Seite oder eben mittig quasi aufklappen kann. Hartschale heißt, ich stemme das komplett hoch.
Also Klappdachzelt ist immer auf die Hälfte zusammengeklappt. Also man hat auf dem Dach selbst hat man nur die halbe Liegefläche. Ah. Also ich sage jetzt mal 1,40 in der Breite auf 1,40 zum Beispiel. Und wenn man es dann ausklappt, werden es dann 2,80 in der Länge. So kann man sich das vorstellen. Also es klappt wirklich auf der kompletten Breite einmal aus und das Zelt fächert sich dann quasi oben drüber auf.
Also der Deckel ist dann sozusagen der zweite Teil der Liegefläche.
Genau, ja. Und das wird dann mit so einem LKW-Stoff außen verschlossen und da ist dann so ein Plastikstoff oben drauf. Die sind meistens so quadratisch praktisch gut, sieht man dann auf den Autodächern und in der Mitte sieht man immer noch die Leiter, die dann mit ausklappt. Also man nimmt quasi die Leiter und damit fächert man das Dachzelt so auf und hat dann die doppelte Liegefläche. Und dann gibt es Hartschalendachzelte, die öffnen entweder parallel nach oben, also ist dann so ein Viereck, oder in einem Dreieck nach oben.
Kann ich dann Teleskopstangen rein? Oder?
Das geht automatisch. Also die öffnen entweder mit einem Scherenmechanismus, der sich dann so aufkurbelt. Also da tut man wirklich mit der Kurbel so 50 Mal aufdrehen, so wie mit einem Schraubendreher oder wie mit einem Akkubohrer. Manchmal machen es auch manche. Es gibt aber auch welche, die haben Gasdruckfedern drin, wie so im Kofferraum, die einfach dann aufploppen. Und die öffnen eben entweder parallel öffnend. Wie gesagt, die sehen dann aus wie so ein Viereck und der Stoff ist dann zwischen Boden und Hartschale. So, also vier Stoffbahnen dann quasi. Oder es gibt welche, die dreieckig öffnen. Das sind dann drei Stoffbahnen, also rechts, links und vorne quasi. Und das sind die Hartschalendachzelte, wie der Name schon sagt. Die sind in einer harten Schale. Also man hat relativ wenig Stoff. Nur das, was halt die Ober- und Unterschale verbindet. Das ist dann der Stoff. Ist auch super zum Abtrocknen. Also hat man nicht so viel Stoff, der nass werden kann auch. Ja. Und die sind auch super schnell auf- und zugebaut. Also in einer oder zwei Minuten hast du die auf oder zu und du brauchst auch in der Regel nur eine Person, weil du ziehst nur irgendwo oder kurbelst nur irgendwo und musst ein bisschen Stoff reinstopfen, dann läuft es wieder. Und die Hybriddachzelte, das ist so eine Mischung aus Klappdachzelt und Hartschalendachzelt.
Ja.
Die sind zusammengepackt in einer harten Box. Und wenn du die aufklappst, die klappt man meistens auch zur Seite auf, auch so an der Leiter zum Rausziehen, dann hast du eben eine größere Liegefläche, weil aus der Hartschale nochmal ein Boden ausklappt, der meistens fast so groß ist wie die Hartschale. Also eigentlich wie ein Klappdachzelt, nur halt in einer Hartschale integriert.
Ja, damit ist es dann eher wie eine Terrasse, dieser zweite Bodenteil, oder gehört er wirklich zum Boden?
Er gehört wirklich zur Liegefläche dann dazu. Quasi wie ein Klappdachzelt dann die fast doppelte Liegefläche. Also es kann natürlich nicht ganz doppelt sein, weil es muss ja in die Hartschale reinpassen. Ja, ja, also es ist fast doppelt so groß. Und dadurch kann man auch Liegeflächen von 2,40, 60 und in der Breite und in der Länge irgendwie 1,80 oder mehr erreichen. Also es ist dann so, ich sag mal, die eierlegende Wollmilchsau.
Ja, und wenn man sehr groß ist, braucht man das vielleicht auch, ne? Dass man sagt, okay, ja, ich brauche ein bisschen mehr Liegefläche.
Wobei das in einem normalen Hartschalendachzelt auch schon geht. Also die haben meistens eine Länge von 2 Metern. Also viel größer als 2 Meter ist man ja in der Regel nicht. Das passt eigentlich ganz gut.
Und es ist immer auf 2 Leute ausgelegt, so ein Dachzelt, egal welcher Typus.
Ja, 2 bis 4 würde ich sagen. Also
4 Menschen bekommen wir auch rein. Also es wäre auch was für Familien mit
auf jeden Fall.
Also noch kleineren Kindern.
Definitiv. Also es gibt Dachzelte, die fangen bei 1,20 an in der Breite, aber die meisten haben eigentlich 1,40 oder 1,60. 1,40 ist schon für 2 Erwachsene mit einem Kind eigentlich cool. 1,60 kannst du eigentlich schon mit 2 Kindern fast drin sein. Und es gibt halt auch wirklich welche, die in der Breite dann 2,40 haben oder so. Oder es gibt auch Dachzelte, wo du 2 verschiedene Eingänge hast und eine Wand dazwischen, also eine Stoffwand, wo du halt wirklich über 2 Leitern auch reingehst. Also dann kannst du dann auch eben ein Familienzelt draus machen.
Also dann hat man ein 2-Zimmer-Apartment auf dem Dach.
Genau,
ja. Ja, das ist ja schon mal gut zu wissen. Gibt es denn irgendwas, dass man eine Genehmigung extra braucht? Muss ich das vom TÜV abnehmen lassen, wenn ich mir so ein Ding aufs Auto spackse?
Wenn du es spackst, dann schon, weil dann ist es, glaube ich, fest verbunden mit dem Fahrzeug. Aber wenn du es nur über Dachträger montierst, was die sinnvollere Variante wäre, dann zählt es als Ladung, weil es nicht fest verbunden mit dem Fahrzeug ist, sondern einfach nur Ladung. Und von daher brauchst du da weder eine TÜV-Abnahme, sonst irgendwas und hast auch keine Einschränkungen. Also du darfst deswegen nicht langsam erfahren. Es wird zwar nur 120 oder 130 km/h empfohlen, aber im Prinzip darfst du damit machen, was du willst, solange das Auto... Jetzt hoffe ich, sage ich es richtig, solange das Auto verkehrstüchtig ist. Also du darfst das, was du vorher mit dem Auto auch durftest, plus der Ladung halt quasi.
Ja. Okay, und solange ich das entfernen kann, bin ich da einfach safe. Dann ist es wie ein Dachkoffer oder irgendwas.
Genau, es muss halt einfach ordentlich montiert sein, es muss gesichert sein, es muss irgendwie kontrolliert werden, dass es auch nicht locker ist. Zum Beispiel, ich war mal in den Westalpen und bin über sehr viel Schotter gefahren und dadurch hat sich halt der Dachträger nicht gelöst, aber halt übelst verschoben, sodass der so schräg war, dass man ihn schon abheben konnte. Also die beiden, weil er halt vom Winkel her, und ich habe das auch nur durch Zufall gesehen. Also wenn man viel über Schotter fährt oder vielleicht auch längere Strecken, einfach nochmal gucken, nochmal nachdrehen und dann sollte das passen.
Gut, das sollte man mit anderer Ladung auch machen, aber wenn man dann auch noch drin schlafen will, ist es vielleicht doppelt sinnvoll.
Ich glaube, ich mache mir mehr Angst um die Fahrt, als um das drin schlafen.
Ich merke schon. Gibt es irgendwas, was du an Zubehör empfehlen kannst? Sagst du, schieres Dachzelt ist schön und gut, aber immer noch eine Extratasche zum Reinlegen oder keine Ahnung. Auf alle Fälle nimm dir einen Gaskocher mit. Keine Ahnung, was würdest du empfehlen, was man sich vielleicht zusätzlich gönnen sollte?
Also für das Dachzelt selbst würde ich so eine Mesh-Unterlage empfehlen. Das ist so eine 1 bis 2 Zentimeter dicke Abstandsgebirg, heißt es. Also wo man quasi unter die Matratze legen kann, dass man zwischen dem Boden und der Matratze eine Möglichkeit der Unterlüftung schafft dadurch. Mhm. Also damit halt einfach die Kondensfeuchte, die unweigerlich entsteht, also der Mensch stößt es ja aus, kann man ja nichts gegen machen, dass die halt dann automatisch abtrocknen kann, ohne dass man die Matratze mehr irgendwie aufstellen muss oder raustun muss oder sonst irgendwas, weil da schimmelt es wirklich ganz gerne. Also das würde ich fast sagen, das ist ein Muss, so wenn man wenn man bequem sein möchte, also jetzt bequem in Form von nicht ständig lüften unter der Matratze. Was das zweite Camping-Gadget schlechthin ist, ist eine Stirnlampe. Ich weiß nicht, wie Menschen ohne Stirnlampe überleben können.
Ja, beim Campen ist es schwierig, ja.
Ja, also Stirnlampe ist auf jeden Fall ein Muss. Und ansonsten, ja, je nachdem, was man halt kochen möchte. Du hast gerade schon gesagt, Gaskocher für Kaffee, für Essen, für whatever. Also wie man halt unterwegs ist. Man kann natürlich auch All-Inclusive-Campingplatz buchen, dann braucht man nichts irgendwie. Aber je nachdem, wie man unterwegs ist, Gaskocher oder sonst irgendwas. Powerbank ist immer eine coole Sache, also dass man zumindest eine kleine hat für Handyladen oder sowas oder Tablet oder was auch immer, je nachdem, wie viel Strom man braucht. Also die meisten würden jetzt wahrscheinlich noch sagen, man braucht noch eine Kühlbox, wenn man unterwegs ist. Wir leben komplett ohne Kühlbox seit 5 Jahren und es geht auch. Also man muss Lebewesen nicht kühlen. Man muss Lebensmittel nicht kühlen.
Wobei ich dazu sagen muss, Lebewesen auch nicht alle.
Genau, ja. Wobei ich auch dazu sagen muss, dass wir vegetarisch, vegan leben, also das ist dann nochmal, da musst du halt noch weniger kühlen, als wenn du irgendwie Fleisch dabei hast und so.
Ja, sicher.
Ja, ansonsten Wasser ist noch ein Thema. Also hier einen Kanister mit Wasser dabei haben, ist immer sehr praktisch, allein schon zum Trinken. Und
den kann man ja unten auch schön in den Kofferraum tun.
Genau,
selbst mit einem kleinen Auto stört das dann ja jetzt im Dachzelt nicht so ein Kanister. Mhm.
Genau.
Oder irgendwelche extra Lüftungsklappen für heiße Sommertage. Gibt es sowas zum Nachrüsten, dass man sagt, man rüstet nochmal ein Fenster extra nach oder...
Nee, die Dachzelte haben eigentlich alle genug Türen oder Fenster zum Querlüften und auch mit Fliegengittern versehen. Also okay. das ist eigentlich ganz gut ausgestattet.
Oh, das klingt unkompliziert. Da brauchen wir wirklich eigentlich nur das Dachzelt.
Definitiv,
schon fast.
Das Decke kann man von daheim mitnehmen, Tisch hier Kopfkissen auch und dann braucht man eigentlich wirklich nichts. Die meisten tun sich tatsächlich dann auch noch für draußen Bettzeug und Schlafsäcke und sonst irgendwas kaufen. Und ich denke mir, man kann wirklich das nehmen, was man zu Hause hat und es funzt. Also es funktioniert super.
Ja. Okay. Gibt es denn Leute oder gibt es wahrscheinlich schon, aber kann man ein Dachzelt gut selber bauen oder würdest du sagen, boah, das ist doch ein bisschen komplexer, lass es lieber, kauf dir lieber eins?
Es gibt viele, also ich weiß nicht, ich habe vielleicht jetzt mittlerweile 20 gesehen oder so, die sich selbst ein Dachzelt auch aus GFK gebaut haben, also auch eine Hartschale. Mhm. Ein Klappdachzelt halte ich für schwieriger, ehrlich gesagt. Da muss man schon gut nähen können und da braucht man innen ja auch ein Gerüst irgendwie und eine Hartschale brauchst du ja eigentlich nur die Hartschale und dann eben diese 3 Stoffbahnen. Ich glaube, das ist relativ einfach, wenn man es kann. Also ich könnte es nicht. Ja. Aber es geht auf jeden Fall. Die Frage ist dann wahrscheinlich eher, was das Thema Gewicht angeht, weil die Autos haben ja dann auch eine bestimmte Dachlast. Also man kann ja jetzt nicht sagen, ich tue jetzt 400 Kilo auf mein Dach montieren während der Fahrt, sondern die meisten haben irgendwie nur 75 oder weniger oder maximal 100 Kilo, manche auch 150, aber so mit 75 sind die meisten PKWs bedient, gilt natürlich nur während der Fahrt, wenn man sich jetzt denkt, wie kann man da mit 5 Leuten drin liegen oder so. Also die Dachlast gilt immer nur während der Fahrt. Also man kann es selbst bauen, aber ich denke mir halt bei einem Kaufpreis von 1.000 bis 3.000 Euro im Schnitt, sage ich mal, im Neuzustand ist halt die Frage, wenn man die Arbeitszeit auch als Wert nimmt, ob das dann wirklich günstiger ist, wenn man es selbst baut.
Ja, und selbst wenn man viel Spaß am Basteln hat, da wird es mit Materialien, wie du gesagt, mit den leichten, wird es dann schon wieder schwieriger. Selbst wenn ich gut was aus Holz basteln kann, nützt mir das nichts, weil das Ding dann einfach rattenschwer wird. Ne?
Also Holz habe ich, glaube ich, auch noch nie gesehen, wenn ich mich richtig erinnere. Es ist eigentlich immer GFK, also glasfaserverstärkter Kunststoff oder irgendwas in der Richtung ABS oder sonst irgendwie. Ja. Ne?
Und gebraucht kriege ich die aber auch inzwischen ganz gut.
Definitiv, also der Gebrauchtmarkt ist sogar schon relativ groß. Also wir haben zum Beispiel auch eine Facebook-Gruppe, wo man das kostenlos inserieren kann. Und auch bei eBay findest du ganz viele Dachzelte gebraucht. Ja. Und auch wenn man sich ein Dachzelt neu kauft und das nach einer geraumen Zeit wieder verkaufen möchte, das ist sehr wertstabil. Also man kann das für 10% weniger verkaufen oder 10-20%. Mhm. Also selbst wenn man jetzt neu kauft, ihr wisst, was ich meine. Selbst wenn man jetzt neu kaufen tut, dann braucht man sich jetzt nicht so die super Sorgen machen, dass man dann 50% vom Wert verliert, wenn man das 2 Monate später verkauft. Und also es ist sehr wertstabil.
Okay. Jetzt hast du ja schon die Facebook-Gruppe angesprochen. Da wollte ich dich jetzt nämlich auch nochmal fragen. Ich habe es ja vorhin schon ganz vollmundig gesagt, dass ihr eine Community begeisterter Dachzeltschläfer seid. Was macht denn eure Community aus? Trefft ihr euch, macht ihr Workshops, finanziert ihr euch irgendwie über Treffen, über Wiederverkauf, Verkaufsplattform? Also wenn du magst, stell das doch gerne mal kurz vor, damit man auch weiß, wenn man bei euch draufklickt, was einen da so erwartet.
Yes, das waren viele Fragen auf einmal. Ich versuche, die mal chronologisch abzuarbeiten.
Oder das, was dir am wichtigsten erscheint, zuerst und ich hake danach, wenn mir was fehlt.
Sehr gut. Also wir sind ursprünglich entstanden als Facebook-Gruppe, die heißt Dachzeltnomaden und gibt es auf Facebook nach wie vor. Also die ist gegründet worden vom Thilo Vogel 2017. und sind mittlerweile über 40.000 Leute in der Gruppe.
Oh wow. Cool.
Die Gruppe, die ich gerade noch erwähnt habe, ist eine Verkaufsgruppe, die heißt Rooftop Tent Buy and Sell. Also die gibt's auch auf Facebook. Das sind auch über 10.000 User, also kriegt man sein Dachzelt auf jeden Fall auch los. Aber Kern des Ganzen ist die Facebook-Gruppe Dachzeltnomaden und daraus ist wirklich alles entstanden. Also die wurde gegründet im Juni 2017 und im September hat schon das erste Event stattgefunden mit 180 Dachzeltnomaden. Und dann haben wir uns da getroffen und es war irgendwie total cool, sich dann auch live zu sehen und so. Und daraus sind die Dachzelt-Events entstanden. 2018 gab es dann beim Dachzelt-Festival 1.800 Leute. 2019 Oh, okay. waren wir 4.000 Leute. Und jetzt haben wir gestern für dieses Jahr das Dachzeltfestival offiziell gelauncht. Also das wird vom 22. bis 25. September stattfinden in Brandenburg am Bergheider See. Also es wird nicht so groß werden, weil wir jetzt auch 7 Wochen vor dem Event sind. Aber vom Programm her wird es auf jeden Fall das Gleiche sein wie bei jedem anderen Festival auch. Also wir haben da Vorträge, Workshops, einen Kinderbereich, eine Händler-Area.
Okay.
Aktionen und eine riesen Spendenaktion auch immer. Das ist auch noch ganz wichtig, dass wir auf all unseren Events immer auch Geld oder Spenden für den gemeinnützigen Zweck sammeln und es dann weitergeben an gemeinnützige Organisationen, die es nicht so gut haben wie wir, die da Party machen können auf den Dachzelt-Events. Mhm. Also das ist immer ein sehr großer Charakter schon von unseren Events auch gewesen und von der Community.
Ja, ihr wart auch im Ahrtal ziemlich aktiv, habe ich gesehen, mit einem Blick. Ich habe natürlich vorher ein bisschen gespickt,
ja,
was ihr so macht.
Sind wir tatsächlich noch. Also wir sind
immer noch.
Genau, also wir sind zwei Organisationen. Wir sind einmal die Dachzelt-Nomaden Media GmbH, die vertrete ich, und wir sind die GGMBH, also die gemeinnützige GmbH, Dachzeltnomaden Hilfsorganisation. Und das sind zwei verschiedene Organisationen mittlerweile. Ah, und die gemeinnützige Organisation, also die Hilfsorganisation, ist immer noch jetzt seit 1 Jahr und 3 Tagen im Ahrtal unterwegs und hilft da immer noch den Leuten beim Wiederaufbau von dem Ahrtal und den anderen Flutgebieten auch. Also da kann man im Übrigen auch einfach hinfahren und helfen. Also man braucht keine Unterkunft, man braucht kein Essen, man braucht gar nichts. Man kriegt da Unterkunft, Dusche, Essen, Klamotten, alles. Oh. Man kann sich da anmelden über dcn-hilfe.com und kann dann einfach morgens mit zum Frühstück gehen und dann mit ins Auto steigen, auf die Baustelle fahren, helfen und abends wieder Abendessen bekommen und heimfahren oder dort übernachten.
Das ist also auch gut zu wissen, dass da immer
genau,
was
also
passiert ist und dass es unkompliziert ist über
genau,
euch
also es ist wirklich ein All-Inclusive-Paket und man kann dort den Leuten helfen, die halt immer noch nach 1 Jahr Hilfe brauchen. Also da kriege ich jetzt mal eine Gänsehaut, obwohl ich da operativ auch gar nicht involviert bin. Aber das ist schon echt krass, dass da wirklich nach 1 Jahr noch so viel Hilfe nötig ist. Ja, kurzer Ausflug zur DZN-Hilfsorganisation. Ist aber tatsächlich auch spannend. Also es ist halt alles aus der Community entstanden. Wir sind alles Dachzeltnomaden. Also auch wenn wir jetzt zwei Unternehmen sind, eine Firma und eine Hilfsorganisation, ist trotzdem alles aus den Dachzeltnomaden entstanden. Und wir sind auch nach wie vor, wir fühlen uns auch nach wie vor alle wie Dachzeltnomaden. Also es ist...
Muss man denn so eine Art Vereinsmitgliedschaft haben, um bei euch in der Facebook-Gruppe oder in der Community mitzutun, also jetzt außerhalb von der Firmenstruktur?
Nee, auf keinen Fall. Also wir sagen immer, und das meinen wir auch so, Dachzeltnomad ist man dann, wenn man sich so fühlt. Also das bedeutet auch, man kann auch ohne Dachzelt Teil des Ganzen sein. Es gibt auch ganz viele, die ursprünglich mal ein Dachzelt hatten und jetzt vielleicht ein Van oder ein Wohnmobil und trotzdem noch Teil der Community sind, und das ist auch gut so. Also egal wie alt, wie groß, welche Hautfarbe, welche Religion und egal ob mit oder ohne Dachzelt, jeder ist da willkommen, wenn er irgendwie Teil des Ganzen sein möchte. So kannst du dir das vorstellen. Genau, und so ist das Ganze entstanden aus einer Facebook-Gruppe und besteht nach wie vor noch. Und also ich habe ja jetzt schon erwähnt, wir sind mittlerweile auch eine Firma, das sind wir auch seit 2018 schon. Also wir haben jetzt nur nochmal umfirmiert und das jetzt nochmal auch nach außen hin so sichtbar gemacht, weil es uns auch wichtig ist zu zeigen, wie die Struktur bei uns ist. Ja.
Wie finanziert ihr euch denn dann?
Ich das ist unterschiedlich.
Das ist ja noch ehrenamtliches Engagement, aber sobald es wirklich eine Firma ist,
genau,
muss ja auch ein Gelderchen reinkommen, dass man sagt, gut, man kann jemanden einstellen, oder du machst das ja, glaube ich, jetzt auch inzwischen hauptberuflich. Ne?
Ja, ich mache das schon seit 2018 hauptberuflich. Und es ist ganz lustig, die häufig gestellte Frage, die mir gestellt wird, ist immer, was machst du beruflich? Und ich mache es einfach seit 5 Jahren jetzt, also seit 4 Jahren. Das ist ganz lustig. Wir sind auch 3 Mitarbeiter und noch mehrere Aushilfen. Also es ist auch schon ein bisschen größer, als man von außen vielleicht denkt. Und viele können sich es auch gar nicht vorstellen, wie man so mit so ein bisschen Facebook-Gruppe und ein bisschen Event organisieren, wie man da auch leben kann. Aber wir haben tatsächlich zum Beispiel eine Mitarbeiterin, die sich komplett um den Blog kümmert. Das ist die Julia. Also die macht wirklich den ganzen Tag nichts anderes als irgendwie den ganzen technischen Background und Texte und alles drum und dran, was den Blog oder die verschiedenen Webseiten, die wir mittlerweile haben, ja auch angeht. Also wir haben ja nicht nur dachzeltnomaden.com, sondern auch noch einen Konfigurator, wo du dir zum Beispiel aus über 400 Dachzelten dein Dachzelt konfigurieren kannst.
Ah,
also
schön.
Kannst dann eingeben, ich möchte die Dachlast und oder das Gewicht und die Größe und so weiter. Das findet man unter dachzelt-vergleich.com. Und dann die Dachzelt-Dorfseite, habe ich vorhin auch schon erwähnt, also wo man fest installierte Dachzelt mieten kann, können wir auch gleich nochmal drauf zurückkommen. Dann die Ticketseite, wo man die Tickets kaufen kann und so weiter. Also das ist alles, das ist eigentlich schon mehr als ein Vollzeitjob.
Ja, von der Arbeit her wundert mich das nicht, dass das reicht, aber es muss ja auch irgendwie das Geld fürs Gehalt reinkommen. Ja. Ne?
Also das gibt da einen vor Corona und einen nach Corona. Also vor Corona war es tatsächlich hauptsächlich über Events. Also bei, ich meine, 4.000-Personen-Event, da braucht man schon irgendwie ein halbes oder dreiviertel Jahr, das zu organisieren. Und da muss am Ende irgendwie auch was hängen bleiben, wenn man da ein dreiviertel Jahr zu zweit, zu dritt, zu viert Vollzeit dran arbeitet. Also das ist einfach sonst eine Milchmädchenrechnung, sag ich mal.
Ja, ja, klar, sonst machst du es echt als Hobby und dafür ist es so viel Aufwand.
Genau, also definitiv. Und da hatten wir hatten jetzt 2020 dann keine Events und 2021 nur relativ kleine Events. Und wir haben dann auch 2020 gesagt, okay, wir müssen jetzt einfach umschwenken. Wir haben vorher sehr wenig auf Werbekooperationen gesetzt und haben 2020 gesagt, wenn wir weiter bestehen wollen, müssen wir mehr auf Werbekooperationen setzen. Mhm. Und es ist auch so, dass wir jetzt relativ viele Werbeflächen auf dem Blog verkaufen an Händler und Hersteller und dadurch quasi sich die Webseite finanziert.
Okay.
Und die Informationen weiterhin kostenlos bleiben können, weil wir sind eine kostenlose Informationsplattform über Dachzelte, aber eben Hersteller und Händler, wenn sie dort gelistet sein wollen und wenn sie da die Werbefläche nutzen wollen, eben auch für die Werbung bezahlen.
Also bei euch wird es keine Bezahlschranke für Informationen geben, wie das ja manche Websites inzwischen
definitiv
machen.
Also das ist unsere Policy und wie zum Beispiel auch der Konfigurator. Also ihr könnt euch vorstellen, wie viele verschiedene Möglichkeiten es gibt von 402 Dachzelten, wie viel Daten man da sammeln und aktuell halten muss. Und das ist alles kostenlos und stellen wir kostenlos zur Verfügung. Also das ist stundenlange Arbeit, jeden Monat aufs Neue, weil allein Preise sich ja ständig ändern und so.
Ja, klar.
Und das sind so Informationen, die wir gerne kostenlos halten und auch kostenlos bleiben werden. Oder noch ein weiteres Beispiel. Wir haben zum Beispiel eine Übersicht aller Hersteller und Marken. Da ist jeder drauf. Das sind über 90 Marken drauf. Und das ist auch, da nehmen wir auch keine Werbeeinnahmen für ein, weil wir möchten gerne, dass alle Hersteller und Marken da auch drauf sind für die Community. Mhm. Wir haben aber auch eine Übersicht der Händler. Und da kann jetzt der Händler sagen, ich möchte da drauf sein und bezahle dafür oder ich möchte nicht da drauf sein und bezahle dafür nicht. So. Also das sind so die Unterschiede, weil für uns heißt es immer Community first. Also die Community soll alle Marken da sehen, aber wenn sie nicht alle Händler sieht, weil das eine Bezahlplattform ist quasi, dann ist es für mich okay oder für uns irgendwie von unserem Mindset her.
Okay, und ihr haltet das, so wie sie es zumindest anhört, sehr transparent, ne?
Ja,
man eben nicht das Gefühl hat, ja, das ist ja alles gekauft, sondern Teil ist offen, ist offen, auch offen gesagt, da wird für bezahlt.
Also genau, ja. Steht ja auch überall dabei, wenn es Werbung ist, also auch wenn irgendwie ein Banner irgendwo läuft oder sonst irgendwas, also. Aber die Information ist kostenlos und die ist auch nicht bezahlt. Also ich würde auch niemals irgendetwas besonders empfehlen, weil mir jemand besonders Geld gibt. Es gibt's bei uns einfach nicht. Also klar, es gibt irgendwie Beiträge, die dann bezahlt sind. Da steht aber dann auch drin, dass Werbung ist und das ist dann auch für alle in Ordnung, denke ich. Und ansonsten.
Wenn das gekennzeichnet ist, kann sich ja dann jeder selber seinen Teil denken.
Ja.
Jetzt hast du ja schon das Dachzeltdorf oder die Dachzeltdörfer angesprochen, die ihr habt. Das wäre ja vielleicht auch eine ganz gute Chance, wenn ich Dachzelteinsteiger bin oder einfach mich mit dem Gedanken trage, ist das was für mich, dass ich da einfach mich bei euch einbuche und so mein Dachzeltleben beginne.
Definitiv. Also Dachzelt mieten ist immer eine gute Möglichkeit, das auch erstmal zu testen. Also es gibt auch ganz viele Dachzeltvermietungen, wo du es wirklich auf deinem Autodach mieten kannst. Wenn du aber sagst, du möchtest es erstmal ganz easy haben, dann wir haben aktuell 3 Dachzeltdörfer, eins in NRW, eins in Brandenburg und eins in Nordbayern. Und da kann man
das
dann
funktioniert wie ein Campingplatz.
So genau, die sind auch alle 3 auf Campingplätzen aktuell. Also das ändert sich jedes Jahr, aber aktuell sind alle 3 auf Campingplätzen, wo du auch wirklich sagen kannst, ich buche mir jetzt zum Beispiel in Tulba in Nordbayern, buche ich mir jetzt da ein Dachzelt. Ich muss quasi nur das Ganze buchen bei uns offiziell und dann bringe ich Bettzeug mit und dann komme ich da hin und da empfängt mich die nette Jessica und sagt Hallo und herzlich willkommen im Dachzeltdorf.
Und dann kannst ihr habt euch dann an Campingplätze angeschlossen mit euren Dachzeltdörfern.
Genau, ja. Wir haben dann so
das ist natürlich praktisch.
Ja, definitiv. Also wir haben dann so Holzplattformen.
Infrastruktur einfach schon mal dasteht, Toilette und alles, ne?
Also die Dachzelte könnt ihr euch so vorstellen, die stehen dann auf so Holzplattformen, also entweder ganz easy auf einem kleinen Hochsitz oder auch auf so richtig großen Plattformen, die wir aus Holz gebaut haben, wo dann das Dachzelt einfach da fest installiert ist. Und dann kann man da über Treppen oder Leitern hochgehen und dann ist man auch ein bisschen erhöht, also und sieht über die Natur drüber und kann dann da das Dachzelt einfach mal testen, wie es auch ist von der Bequemlichkeit her und vom Feeling und ob es einem groß genug ist und wie sich das so anfühlt mit einer Zeltwand um einen rum und so weiter. Das kann man testen.
Ja, und ansonsten sollte man eigentlich auf eins eurer Events vielleicht mal vorbeigucken, weil ich glaube, da wird man dann, wenn es letztes Mal 4.000 waren, wahrscheinlich die ganze Range an Dachzelten so zu Gesicht bekommen, die es gibt.
Definitiv. Also das ist wirklich die beste Möglichkeit, auch sich über Dachzelt zu informieren, weil man natürlich auch von der Community die ehrlichsten Antworten kriegt, als wenn man jetzt auch zu einem Händler geht, der wahrscheinlich nur eine Marke oder so vertreibt. Gell? Also jetzt gerade im Dachzeltfestival im September, da gibt es ja auch eine kleine Händlermeile, da kann man sich auch unterschiedliche Dachzelte angucken. Yeah. Aber die Area von den Campern ist natürlich immer noch mal spannender, wirklich durchzugehen und zu gucken. Und man ist auch immer als Tagesgast willkommen, also auch auf den kleineren Events. Wir haben jetzt auch im August noch von 11. bis 14. in Goldenstedt noch ein Event, das ist leider schon ausverkauft. Aber wenn man mal nur vorbeigucken mag, könnt ihr gerne kommen auch und euch mal mit den anderen aus der Community unterhalten, die verschiedenen Dachzelte angucken oder auch einfach am Lagerfeuer abends mit dabei sitzen.
Also. Verleiht ihr denn auf den Events auch Dachzelte, dass ihr sagt, boah, ich klinke mich gleich hier community-mäßig ein und lies mir halt so ein Dachzelt für das Event? Gibt es das auch als Möglichkeit?
Lustig, dass du fragst, das hätte ich nämlich jetzt vergessen. Also das haben wir tatsächlich, wir bauen dann auch auf den Events Dachzeltdörfer. Das besteht dann meistens auch aus 2 oder 3 Dachzelten. In Goldenstedt jetzt im August haben wir auch noch 2 Dachzelte frei. Also sind zwar ausverkauft für die Fahrzeuge, aber wer noch ein Dachzelt mieten mag, die 2 Dachzelte Zelte haben wir noch frei.
Dann könnt ihr Aufruf.
Eine E-Mail schreiben, an mailer-dachzeltnummern bekommen. 2 Dachzelte habe ich noch gegeben. Und auch für das Dachzeltfestival, da werden wir auch ein paar Dachzelte zur Verfügung stellen und die Bäume installieren. Und das Coolste daran ist eigentlich immer, wir vermieten die dann. Mhm. Und die Mieteinnahmen gehen komplett in die Spendenbox. Also man zahlt dann was dafür, dass man da drin schlafen kann. Man braucht ein ganz normales Ticket, aber die Kosten von der Übernachtung sind dann eben Spende. Also hat man auch noch was Gutes getan.
Na, dann kann man sich das ja mal überlegen, bei euch reinzuschnuppern, entweder in den Dachzeltdörfern oder eben auf einem eurer Events. Und klar, wenn jemand Fragen hat oder einen Einstieg sucht, ich glaube, da ist mal bei euch in der Community auch bestens aufgehoben.
Ja, in der Facebook-Gruppe auf jeden Fall. Also Schwarmwissen ist immer das Beste auch. Ja.
Wie gesagt, ich verweise mal auf alle Fälle noch in den Shownotes auf euch. Auch auf euer Treffen gerne noch, weil das findet dann ja noch statt. Vielleicht hat es dann ja auch noch ein paar freie Plätze. Ja, und jetzt bin ich erstmal ein bisschen erschlagen ansonsten, weil ich muss mir das erstmal alles durchsortieren, was es alles über Dachzelte zu wissen gibt. Hat mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast, damit mit uns mal drüber zu reden und mit mir mal drüber zu reden. Und wenn man weitere Fragen hat, ich glaube, bei euch findet man alles dann auf der Seite, was
auf jeden
man
Fall
wissen können wollte. Und vielleicht hören wir uns ja einfach mal wieder. Ich danke dir.
Sehr gerne, ich danke euch.
Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen möchtet, dann abonniert uns doch gerne gleich hier oder auch unseren Newsletter auf outdoor-magazin.com. Natürlich findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in eurem Briefkasten und klar auch auf Facebook und Instagram. Bis bald hier oder draußen auf Tour.
Hauptsache raus! Der Outdoor-Podcast.